Herzlich willkommen zu Theater Total. Ein Podcast des Theater Bielefeld. Und hier sind Ihre Gastgeber, Norad Becker und Georg Böhm.
Herzlich willkommen, Norad Becker.
Herzlich willkommen, Georg Böhm, zu unserer Jubiläumsfolge.
Autokorso, da, was geht? Also, wir waren drin bei wir sind in der Jubiläumsfolge. Und wir haben ja nicht nur die 10 erreicht, sondern eine gute europäische Penislänge übrigens, 10 cm.
Hast du nicht was von 14 cm gesagt?
Nein, 14 sind 2 Penislängen. Da sind wir jetzt mit unserem Podcast angekommen, wir sind aber auch der Erziehungspodcast.
Sind wir das?
Wir sind der Erziehungspodcast.
Weil
wir geben weiter.
Okay, und Noah,
erklär mir nochmal kurz, was sind unsere Kategorien eigentlich?
Ja, genau. Ich bin nämlich der Kategorienerzähler. Ja, weil der
Kategorien, du machst auch schon mal so Kategorien.
Kategorien? Ja. Weil du das ja anscheinend irgendwie nicht so weißt, ne? Also wir fangen an mit unserem Stückthema.
Was ist diesmal?
Ich weiß da was von Schrittmacher Biggs und eingeladen zu dem Stückthema waren Georg Böhm und Gianni Cuccaro, aber das hören wir uns ja gleich mal an.
Ja, der nicht mal so viel Fame hat wie der Hund vom Intendanten. Ist halt das Real Talk gerade.
Georg Böhm hat nicht so viel Fame
wie Lotti.
Okay, das erläutert uns auch gleich. Warte, okay. Noch die anderen Kategorien.
Bitte? Ja.
Okay, wirkliche Probleme.
Ja, Lotti.
Mitarbeiter in der Woche und natürlich Gossip.
Oh, ich liebe Gossip. Gossip habe ich diesmal vorbereitet.
Nice.
Und ich habe auch ein wirkliches Problem.
Wirklich? Mhm. Geil. Ich natürlich auch. Beide.
Nice. Dann wünschen wir allen beiden Zuhörern wie immer viel Spaß.
Viel Spaß.
Und wir sind wieder da. Da sind wir wieder. Wir waren nur ganz kurz weg und jetzt sind wir wieder da. Nord, unser Stückthema. Bix, was hast du denn da gelernt?
Was ich da gelernt habe,
diesmal warst du ja die Dumme von uns beiden.
Ich war diesmal die Fragestellerin für dich, Georg Böhm, und für Gianni Cuccaro, unser italienischer
Hengst,
Choreograf,
unser Stallion, ja.
A.K.A. ehemaliger Tänzer am Bielefelder Theater, am Theater Bielefeld.
Der heißt ja Gianluca eigentlich, ne?
Ah, das wusste ich nicht. Naja, siehst du, jetzt habe ich schon wieder was gelernt.
Siehst du?
Unfassbar, mit dir lerne ich so viel, Georg.
Es ist so.
Ach, Mann, seit ich mit dir Podcast mache, kann ich auch besser schlafen, weil ich denke, boah, ich lerne so viel. Mein Kopf, ich werde immer schlauer und so. Wirklich. Jedenfalls habe ich euch dazu gefragt, weil ihr nämlich ein Projekt mit Laien habt, ne?
Mhm.
Und das heißt Biggs. Reiht sich ein in diese Projektreihe der Schrittmacher, aber es ist eben Schrittmacher ist ansonsten ein reines Tanzprojekt und diesmal ist es eben die Kombination aus Tanz und Schauspiel.
Genau, es gibt ja auch so Schauspielleihenprojekte und das quasi Verknüpfung.
Ja, genau, aber was ich vor allem gelernt habe, ich habe mir ja so versucht, ein bisschen so brisante Informationen aus euch herauszubekommen und was ich bekomme, ist so diese pure Harmonie zwischen euch beiden. Ja, Georg, ich finde dich so toll, ja, Jenny, ich finde dich auch so toll und ich finde, wir finden uns einfach so toll und wir machen das so ganz schön miteinander. Ja, aber damit das Publikum versteht, wovon wir reden.
Hören wir doch Gianni und mir einfach mal zu. Zur Abwechslung hören wir mir mal zu.
Ja, zur Abwechslung. Ja. Und los geht's. Gianni Cuccaro. Und du bist nämlich jetzt auf der Seite, Herr Böhm, auf der Seite der...
Ich bin heute kein Frager, ich bin heute Befragter.
Und ich kümmere mich darum, alle Informationen aus euch herauszuquetschen. Los geht's. Es geht um das Stückthema Schrittmacher Biggs. Und was ist das genau?
Gianni.
Soll ich anfangen? Guten
Abend. Ja, bitte, bitte.
Also, der Biggs ist erstmal der Nachfolgeprojekt von Bühne 55, das nicht nur ab 55 plus geht, sondern ein bisschen so die Altersspanne ein bisschen vergrößert.
Nämlich?
Von 15 bis 99, würde ich sagen.
Ernsthaft?
Ja.
Ach, geil.
So.
Okay.
Das Problem war letztes Jahr, vor 2 Jahren wir das entwickelt haben, ist Corona gekommen und dann konnte man diese Biggs nicht so machen. Und
also ist es jetzt das erste Mal, dass wir das jetzt gemeinsam zusammen auf die Beine stellen?
Eine Weltpremiere.
Und die Idee von der Biggs ist auch, mit anderen Institutionen der Stadt zu arbeiten. Und da ich auch nicht ganz genau wusste, können wir Schrittmacher machen oder nicht. Mhm. Dachten wir, wie wäre es, wenn die Institution direkt wir sind wieder. Und deswegen mischen wir das spartenübergreifend, Spiel und Tanz, Schrittmacher, Bigs. Schrittmacher ist Community-Tanzprojekt, Bitte ist Community-Spielprojekt, könnte man so sagen. Aha. Und jetzt ist direkt so diese Fusion entstanden, deswegen der Schrittmacher.
Und das macht ihr beide?
Ja, wir machen das zusammen, weil Beate leider erkrankt ist. Und dann hat Gianni mich gefragt, ob ich da einspringen kann. Und ich finde, das ist eine großartige Arbeit tatsächlich.
Also. Okay, und wie darf ich mir das jetzt so vorstellen? Konzipiert ihr gemeinsam ein Stück, was eben daraus besteht, dass getanzt wird und gespielt wird? Wie viele TeilnehmerInnen habt ihr? Und gibt es am Ende so eine Art Vorstellung oder so eine Aufführung oder was ist es genau?
Gianni?
Yes, Georg?
Ja. Darf ich ganz kurz bemerken, dass ihr beide, ihr seid so zwei Männer mit langen, wallenden Haaren.
Und Bart.
Und Bart.
Und ganz Bart.
Lang. Ja. Ganz lang.
Später posten wir noch ein Beweisfoto, oder? Ich würde okay, mal cool sagen.
Wie viele Teilnehmer haben wir? 15. Ehrlich gesagt sind, glaube ich, um genau zu sein, 6 Männer und 9 Frauen. Mhm. Die jüngste ist 15 Jahre alt. Aha. Und die älteste meine ich 72.
72.
Das ist die Altersspanne, wow, die wir haben. Wie wird das Stück konzipiert? Wir haben vor 2 Jahren angefangen mit Lorenz Hippe zu arbeiten. Das ist ein Theaterpädagogen. Und die Idee ursprünglich war, dass Lorenz Thema hemmungslose Freundlichkeit, das ist das Thema unseres Stücks, okay, Interviews geführt hat. Aha. Das gleiche hat er mit unseren Teilnehmern gemacht. Georg und ich sind wir dabei, alles zu lesen, alles zu beobachten. Aber das Stück machen wir, das heißt, wir bauen Tanzteile, wir bauen Texte. Mhm. Aber wir haben gerade angefangen, so wir wissen noch nicht genau, wo die Reise geht. Na, Georg?
Ja, wir haben keine feste Stückvorlage oder so. Okay. Und das ist ein sehr großes Work-in-Progress-Projekt, möchte ich sagen.
Okay, also wenn ich jetzt eben ein kleines Kind wäre und du müsstest mir das jetzt richtig plausibel erklären, wie fangt ihr an, also wie entsteht sowas?
Das ist tatsächlich ein kleines bisschen unterschiedlich. Wenn es dann auf die Probe geht, dann ist es fantastisch, Gianni zu beobachten, wie der so mit den Leuten arbeitet und wie Tanz so funktioniert, weil dann sagt Gianni zum Beispiel, denkt euch mal eine Geste oder Bewegung aus zu dem Wort
Freundlichkeit.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Okay. Und dann machen die Teilnehmer das und dann gibt es so verschiedene Übungen. Oder ich habe jetzt erstmal angefangen, so, was ich so in der Schauspielschule gelernt habe, so im weitesten Sinne teambildende Maßnahmen, Improvisationsübungen und so weiter zu finden, dass die Gruppe so ein bisschen zusammenkommt, sich vertraut.
Ja, okay.
Weil ich finde, dass es notwendig ist, wenn man 15 Leute hat, 15 Biografien, dass die erstmal miteinander eins werden. Und Vertrauen da ist, um sich da halt auch hinzugeben. Wir geben auch Hausaufgaben auf.
Ja, was für Hausaufgaben zum Beispiel?
Finde Bewegung, also zu Hause, und die Frage zu antworten, warum fühle ich mich cool? Oder was ist schön an mir, die ich gerne zeige?
Ach cool.
Und das Gleiche macht Georg mit Texte auch.
Ja, genau. Ich sage dann halt, schreib mir mal einen Text, warum will ich nicht mehr freundlich sein? Oder was hasse ich an Freundlichkeit?
Und machen die das?
Absolut.
Ja, die sind voll motiviert, das ist mega geil. Es ist viel einfacher, mit denen zu arbeiten, als mit Profis.
Also was mich so interessiert, habt ihr jetzt so ein erstes Gefühl für so Befindlichkeiten auch von den unterschiedlichen TeilnehmerInnen?
Die Gruppe ist relativ unkompliziert, würde ich sagen. Ich mache das jetzt seit vielen Jahren und ich muss sagen, die Gruppe, auch dank Georg, wie er angefangen hat.
Ach komm, das sagst du jetzt nicht so. So.
Muss er sagen.
Ist so. Na, ist so, weil er einfach eine Art und Weise hat zu arbeiten, die ich nicht habe. Ich bin eher strenger und der ist der Lustige und die Leute lieben ihn schon und das passt.
Nein. Boah,
sogar Brot und Peitsche, ich kann voll absagen.
Okay, geil.
Vielleicht wichtig zu sagen ist, dass wir, zumindest ich, aber ich glaube Georg, du auch, wir fangen nicht von Anfang an jetzt zu bewerten, sondern es wird erstmal gesucht.
Also, du nimmst viel, das ist schon vorweg. Ich wollte schon fragen, habt ihr Lieblinge? Nee, also ich meine... Ja, ganz ehrlich, oder?
Wir splitten, wir teilen die Gruppe jetzt hier.
Kann man in Klammer sprechen?
Bei Tanz stelle ich mir auch so vor, nicht jeder ist auch mit seinem Körper offen.
Das ist eher so die Sache, gerade heute ist das passiert. Ich habe mit jemandem gesprochen, die, Gian, ich fühle mich unsicher wegen Tanz und Bewegung, ist nicht so wirklich meins. Mhm. Und leider, aber auch zum Glück, in diesem Stadium kann ich nur sagen, weiter ausprobieren. Wir sind da, du bist nicht allein. Niemand von uns redet von, das ist gut oder nicht gut. Es geht erstmal heute nach 6 Proben erstmal um recherchieren.
Es gibt ja auch oft so Überraschungen, ne? Und irgendwann, wenn jemand noch ganz zu ist, aber nach einer ganzen Weile öffnet sich da plötzlich etwas oder sind
du meinst so ein Sister-Act-Moment? Wo die Rothaarige dann so singt und alle sind so, wow.
Nein, ich denke halt eher so über den Moment, wenn man ein Laie ist oder wenn man in einem Bereich ist, den man überhaupt nicht kennt. Und wenn man sich auch nie mit seinem Körper oder mit sich selbst so wirklich auseinandersetzt und ihr plötzlich einen Zugang zu dieser Person schafft, dann etwas aufbricht, was die Person auch selbst nicht kennt.
Ja, aber in diesem Fall muss ich sagen, wir haben das Glück, dass alle, die da sind, wollen da sein.
Ja.
Viele kommen in deine Frage, mal gucken, ob da was für mich ist.
Was nehmt ihr für euch so mit? Also was lernt ihr denn so von den TeilnehmerInnen? Gibt es auch so Momente, wo ihr sagt, boah, das, die Sichtweise hat ich für mich so nicht und das hat mich brutal erfüllt und...
Das so und so tatsächlich. Also ich lerne wirklich viel von Gianni, von seiner Arbeitsweise. Und die habe jetzt so eine Sache, da ich gedacht, boah, das ist krass zu sehen. Da sollten sich die Teilnehmer eine Bewegung ausdenken, dann haben die die gemacht. Dann haben die diese Bewegung einem Partner gezeigt, der hat die Bewegung abgenommen. Und als der Partner die Bewegung abgenommen hat, hatte die auf einmal eine ganz andere Tiefe und Schönheit. Und das war richtig toll zu beobachten. Und was ich von den Leuten definitiv mitnehmen kann, ist dieser Vertrauensvorschuss, den ich für jede Arbeit ja auch erstmal leiste als Künstler. So, wenn ich mit einem neuen Regisseur arbeite oder dann gehe ich ja erstmal da rein und sage, okay, ich vertraue dem Team, ich vertraue dem Mise-en-Scène, der da steht und mich dann irgendwie inszenieren wird. Und das machen die tatsächlich noch bedingungsloser. Die stellen sich richtig toll zur Verfügung, sodass ich jedes Mal, wenn ich da rausgehe, gehe ich mit mehr Energie raus, als ich reingegangen bin.
Konzipiert ihr dann auch Technik, Kostüme, Licht und sowas alles?
Werden wir tatsächlich alles alleine machen.
Ja.
Zu zweit? Ja?
Ja, du? Voll das Fashion Week. Ja.
Man muss auch sagen, dass wir Schritt machen. Wir haben Kollegen Kerstin Tölle, die ganz viel helfen wird. Und wir werden dieses Jahr auch ab Ende März für die letzten 5 Wochen auch eine Regieassistentin haben. Plus, ich bin ganz schlechter Kostümbildner. Ich kann nicht im Fundus gehen und selber suchen. Ich habe ganz schlechtes Geschmack und deswegen. Aber jetzt arbeite ich mit Georg Böhm. Weiß ich nicht. Vielleicht
jetzt
mein Geschmack wäre
anders.
Für ihn. Weiß ich nicht.
Nee, ich mag abgefahrene, sinnlose Sachen. Richtig gut. Das hast du ja schon mitbekommen. Ja. Ich träume davon, dass wir den Abend
mit einem Flötenkonzert beginnen. Ich habe das nicht nur mitbekommen, ich genieße das, weil so bin ich nicht. Und das
ist das ätzend, wie ihr euch so zuschlagt.
Wir sind Batman und Robin, das ist halt wirklich so.
Warte mal, wer ist Batman und wer ist Robin?
Nicht die Frage stellen. Nein.
In dem Kontext, ohne Fishing for Compliments, ist tatsächlich Gianni Batman, weil er mit einer ganz anderen Chuspe, Erfahrung und Struktur erstmal da so ringeht.
Ich bin eher so... praktisch. Ich muss einfach organisiert sein und manchmal passiert das auch, dass man, ich würde ungern nur auf Papier arbeiten. Ich könnte in den Tanzsaal gehen und sagen, ich weiß, was ich heute machen will, ich werde das, das, das und das machen.
Mhm.
Was Georg bringt zum Beispiel, ist ein bisschen so Out-of-the-Box-Denken-Gefühl, die mich ein bisschen so, mein Spektrum ein bisschen breiter macht. Weißt du, was ich meine?
Also ich kann das nochmal in anderen Worten sagen. Du hast einen ganz klaren Plan und deshalb fällt es dir wahrscheinlich auch schwerer, da manchmal auszubrechen und durch seine freie Spontanität und auch ein bisschen Freigeist holt es dich da ein bisschen raus und zeigt dir andere Wege. Hattet ihr Situationen, die euch schon mal so richtig nahe gegangen sind, wo ihr dann auch gedacht habt, boah, jetzt kommt ihr so an gewisse Grenzen oder...
Ja. Also mit der Gruppe tatsächlich, das war an einem Wochenende, da warst du nicht da. Dann gibt es halt so bestimmte Übungen, die man macht und dann war ich halt ganz berührt von der Offenheit der Leute tatsächlich, sodass ich dann, das war auch die letzte Übung vom Ende und dann mache ich immer eher eine Blitzlicht zum Schluss, dann soll jeder nochmal so 1 oder 3 Worte sagen, wie man sich fühlt oder was man so denkt. Und halt gemerkt, musst du richtig mit den Tränen kämpfen. So,
ehrlich?
Ja, weil das was unglaublich Schönes ist, zu sehen, wie so... Ja, die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien, die halt sich einer Sache so hingeben. Und wenn dann was mit denen passiert und die mir vertrauen, sich selbst und der Gruppe auch vertrauen, boah, das war sehr, sehr schön.
Ach, das ist toll.
Ich hatte ein paar Mal das Umgekehrte, wo ich dann plötzlich sehr unsicher war. Also du stellst dann eine Frage und jemand kommt mit einem Text oder mit Tanz. Und du merkst, dass in diese 30 Sekunden, was die gezeigt haben, da ist eine tiefere Geschichte drin, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Nur in dem Moment weiß ich das nicht. Weil ich weiß es nicht, an was hat diese Person gedacht bei dieser Bewegungssuche. Und ich sehe, dass bei dieser Person passiert was ganz groß und ganz besonders. Ja, aber manchmal ist das Gefühl schön anzusehen, aber manchmal fehlt die tänzerische Form, will ich jetzt sagen, die irgendwann wichtig wird. Und dann zu sagen, sorry, der Teil kommt nicht drin. Ich glaube, in vielen Jahren, wo ich diesen Job gemacht habe, ich habe ein paar Leute ein bisschen verletzt.
Passiert uns ja in der normalen Arbeit auch immer. Das heißt ja dann, kill your darlings. Und ich glaube, das fällt den meisten ja auch immer schwer, das irgendwie dann so.
Was ich schon immer mal wissen wollte, was mir schon so viele schlaflose Nächte bereitet hat. Mhm.
14 Zentimeter.
Oh mein Gott.
Ich habe einfach nur eine Zahl gesagt. Ja. 7.
Ich brauche jetzt einen kurzen Moment. Seid ihr abergläubisch?
Voll nicht.
Voll nicht? Aber es gibt doch so Theater-Aberglaube-Marotten. So nicht mit Schmuck auf die Bühne gehen, nicht mit dem Mantel über die Hinterbühne laufen oder generell über die Bühne laufen.
Ich habe Freude dran, mich an diese Regeln zu halten, weil es den Ort Bühne und Theater so ein bisschen wertvoller macht. Wenn ich halt weiß, ich gehe in den Zuschauersaal, dass ich dann halt keine Mütze auf habe oder dass ich mit meinen Straßenschuhen nicht auf die Bühne gehe.
Man hat ja immer so gewisse Traditionen, also man kann sagen, okay, um den Ort ein bisschen heiliger zu machen, aber eigentlich hält man sich auch schon ein bisschen dran, weil man schisst, dass es doch schief gehen könnte, oder? Wenn man zu toi, toi, toi Danke sagt.
Ja, bei manchen Stück habe ich auch mal ein Ritual gehabt.
Ja, erzähl mal.
Wo, wenn ich das nicht gemacht habe, plötzlich fängt die erste Szene an und ich, ups, habe ich nicht gemacht. Und da habe ich tatsächlich gedacht, ob es jetzt gut geht oder nicht gut geht.
Ach was, okay.
Also tatsächlich sich kreuzen, ich bin jetzt nicht Gläubiger, aber sowas, so diese religiöse einmal. Name des Vaters, weiß nicht, von wo das kam oder sowas. Oder einen Satz gesagt, so tatsächlich auch so, verletz dich nicht, habe ich mir auch gesagt. War ein Stück, die sehr gefährlich war, also körperlich. Aha. Wo ich irgendwann in einer Probe gesagt habe, verletz dich nicht. Und dann ist das bis zur letzten Vorstellung so passiert, dass ich kurz bevor meine erste so Auftritt, sag ich jetzt mal so, verletz dich nicht. Das war meine letzte Gedanke.
Aber witzig, oder? Aber wie viel der doch ist, ne? Auch wenn man denkt, man ist nicht abergläubig, aber man.
Irgendwie,
Man hat irgendwie doch Gedanken, die einen so permanent begleiten und so.
Ein anderes Stück zum Beispiel, ich habe mir so Power-Posing gemacht. Frag mich nicht ganz genau, was das ist. Also ich weiß, was das ist, aber. Weißt du, man pusht sich hoch. Ja. Also man nimmt so eine.
Zeig uns mal ein bisschen was. Zeig uns mal ein
bisschen. Was ist eine Powerpose? Was meinst du so?
So wie zum Beispiel, also vielleicht jemand kritisiert mich, dass ich nicht Powerpose. Ja, man macht sich groß und stark zum Beispiel, weil die erste Szene musst du einfach alles so raushauen, keine Ahnung. Und dann macht sich groß und stark, so wie eine so Macho-Pose oder sowas, vor einer Weile, 30 Sekunden, bis du das tatsächlich so ein bisschen so glaubst, dass du so bist.
Boah, kann ich für unser Publikum ein Powerpose-Foto von dir machen? Komm schon.
Machen wir.
Ja?
Yes.
Okay, geil. Alles klar. Ja, Gianni und Georg, danke euch.
Danke dir.
Danke, Gianni. Sag nochmal den Aufführungstermin im April.
30. April in TAM. Und dann haben wir am 1. Mai noch zwei Vorstellungen.
Alles klar.
Am 1. Mai zwei Vorstellungen?
Ja, doppelt, wusstest du nicht?
Huha. Huha. Ja, kommet in Scharen und ruft beim Theater an und meldet euch da an und lasst euch die Erfahrung, so ein Laienprojekt mal selber zu machen, nicht entgehen. Du hast uns ja zugehört, Nuhat.
Genau.
Was denkst du jetzt?
Ich denke, dass es wirklich toll ist, was ihr da macht. Und dass wir sehr viel mehr darüber reden sollten, wie wichtig es ist, mit Laien zu arbeiten, wie wichtig diese Projekte sind, die ihr da macht. Und was mich dann noch brennend interessiert, wenn ihr dann in die Endprobensituation kommt, ob ihr dann immer noch in dieser Harmonie seid.
Oh, das werden wir sehen, tatsächlich. Werden wir sehen.
Auf jeden Fall haltet ihr mich dann auf dem Laufenden und wir reden dann das nächste Mal einfach drüber. Ja, also 30. April.
30. April.
TAM.
Und 1. Mai auch nochmal.
Doppelvorstellung.
Doppelvorstellung. Genau. Das wird rough.
Ja.
Weil Premiere ist so Premierendruck. Zweite ist dann, und dann hast du gerne noch eine dritte hinter.
Ja, wobei, aber wenn man dann in der zweiten denkt, oh scheiße, es war nicht so geil wie in der Premiere, dann haut man die dritte danach und dann hat man nochmal voll die Spannung.
Also meine Laienspielerfahrung, bevor ich an der Schauspielschule war und im Schultheater so was auch mal hatte, das war grausam. Doppelvorstellung war richtig übel.
Aber weißt du, weil das jetzt schon so ein bisschen hier...
Wenn die wirklichen Probleme rutscht, lass uns doch einfach mal die Kategorie anreißen, die da wie heißt, Nuhat Becker?
Wirkliche Probleme!
Oh Gott.
Mein wirkliches Problem ist Sexszenen in Opern.
Oha. Mhm. Da sage ich, also ja, supportig.
also ich hatte noch nicht viele derartige Szenen in der Oper, aber es ist in der Oper tatsächlich immer eine heikle Sache. Also ich wage mal einfach zu behaupten, dass im Schauspiel da eine andere Selbstverständlichkeit herrscht als in der Oper.
Die Achillesferse des Schauspiels sind Kampfszenen.
Ah,
okay. Weil das irgendwie geil zu machen ist immer schwierig, wirklich. Aber ja,
Genau, und Sex.
Sexszenen in der Oper stelle ich mir echt schwer vor.
Ja, ist selten authentisch.
Ach Quatsch, weil beide müssen dabei irgendwie hart singen. So, haben immer. Dann noch so Kostüme an.
Genau.
Im Zweifel hast du schauspielerisch untalentierte, tönende Tenöre, die nur machen.
Ah, da haben wir es wieder, deine Künste als Sänger. Ja. Und die Sache ist einfach, dass wir alle irgendwie so schambehaftet sind, ja. Selbst küssen ist schon schwierig. Also, das gibt da keine...
Wie küssten ihr euch? Küsst ihr euch mit Zunge? Küsst ihr euch sinnlich oder küsst ihr euch einfach Muttikussmäßig?
Also, es gab Situationen, wo dann RegisseurInnen durchs Mikro gebildet haben. Könnt ihr euch jetzt mal richtig küssen und nicht so einen Kindergartenkuss?
Macht ihr da auch so mit Schauspielertricks, dass dann so die Hand so an die Wange hält, dann den Daumen vor die Lippen des Gegenübers und dann küsst man seinen eigenen Daumen?
Das hasse ich.
So Kollegen gab es mal.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte in diesem wirklichen Problem.
Wie knallt ihr euch richtig rough auf der Oper weg?
Also die letzte Situation, die ich damit hatte, war, also es war Oetwisch, Peter Oetwischs Oper Paradise Reloaded Lilith. Und Lilith ist ja quasi laut dieser Definition die erste Frau von Adam gewesen. Und es gibt eine Situation, eine Szene, wo dann quasi Adam ohnmächtig da liegt und Lilith ihn vergewaltigt. Es ist im Prinzip eine Vergewaltigung, aber man geht davon aus, dass er irgendwie auch eine Form der Erektion hatte, weil sonst hätte ja so diese Sexszene gar nicht funktionieren können, weil sie daraufhin schwanger wurde. Und dann ging es darum, das zu proben. So. Und diese...
Oh ja, okay. Ich sehe jeden Konflikt vor mir. Oh, aber erzähl bitte, bitte nur.
Die erste Situation, wir hatten dann irgendwas besprochen, das habe ich dann gemacht. Dann gab es irgendwie so eine Durchlaufprobe auf der Hauptbühne. Dann sagte dann die Operndirektorin, null authentisch, nehme ich dir nicht ab, können wir so nicht machen. Ist so, okay. Hör zu, dann zum Regisseur, ja, wir müssen uns nochmal gezielt und richtig proben. Er hat gesagt, ja, und es war für uns alle unfassbar unangenehm. Aber die Situation ist folgende. Da bin ich mit dem Regisseur und wir zwei proben dann diese Szene. Sondern, also und übrigens an einer Puppe, bevor es dann den Darsteller wirklich traf, um den es da ging.
Du hast einen Proben-Sex-Dummy gehabt?
Ja, ich hatte einen Proben-Sex-Dummy.
Why? Also ich weiß, das ist für deinen Partner in dem Moment, wenn er eh nur da erstmal liegt, dass er denkt so, er muss ja nicht kommen, aber ja. Gerade für sowas muss der da sein.
Ja, der kam dann irgendwann auch dazu, aber die erste Situation war dann... die Sache ist ja, dass das eben nicht nur Regisseur und Darstellerin ausmacht, sondern sitzt dann Pianistin, Dirigentin, Regieassistenz, Soufflöse... Die sitzen dann da alle und ich muss jetzt irgendwie versuchen, diese Sexszene für
ist
mich...
Wie so ein Amateur-Porno-Drehset, oder?
Ja, voll ist es. So ist es. Okay, ich schiebe meinen Rock hoch und dann nehme ich seinen Penis, weil er ist ja nackt, und schiebe ihn dann rein. Und Peter Oetwisch hat diesen Orgasmus auskomponiert.
Kannst du den mal so Harry und Sally-mäßig kurz irgendwie nur so leise mal ansingen? Also welche Töne sind das?
Extrem hohe Töne. Und immer mit so einem Glissando. Also das war immer
mach mal.
So ein... Also es war wirklich so, also richtig ekstatisch.
Naja, na ja, aber sorry, aber das...
Das war unfassbar.
Oh, stark.
Also das muss man schon sagen, das hat der Komponist richtig geil gemacht. Also du konntest es natürlich, also umso bloßgestellter warst du im Prinzip, weil das halt einfach, du konntest es nicht umgehen. Das war einfach dort, das stand dort schwarz auf weiß in den Noten, im Text. Du musstest das einfach plausibel, sonst ist es peinlich. So ist es einfach, ja.
Wie hast du das gelöst?
Also mir hat es tatsächlich letztendlich erst dann geholfen und authentisch konnte ich erst dann sein auf der Hauptbühne im Licht, wo ich dann einfach niemanden sehe und in meiner Blase quasi der Darstellung
im
war.
Im Schutz der Bühne quasi.
Genau, im Schutz der Bühne. Und dann habe ich es wirklich, habe ich meinen Mut zusammengenommen und es einfach, nee, wie würdest du es machen? Hier Geschlecht nehmen, einführen, draufsetzen, bewegen, dazu singen, so, ja.
Das Geschlecht nehmen und einführen.
Ja,
so kommunizierst du da, okay.
Ja, wir sind doch hier in so einem kultivierten Podcast.
Voll nicht, dafür bin ich da. Nein, du kannst ruhig sagen, Glied.
Ja, Penis. Okay, also das ist
also okay, aber ja, krass. Also nee, also da möchte ich echt wirklich nicht mit dir tauschen. So eine Szene fallen mir auch schwer.
Ja?
Ja.
Hattest du schon so Sexszenen? Nee,
Sexszenen noch nicht. Aber zum Beispiel, was meine Kollegen Susanne und Simon bei Text, da mussten jetzt so eine Liebesszene spielen, mhm, aber auch sehr, sehr jung, sehr, sehr erotisch aufgeladen. Und da habe ich immer gedacht, das würde mir richtig schwer fallen, das so authentisch und gut zu machen wie die Beden tatsächlich.
Dir würde es auch schwer fallen. Irgendwie, ja, finde ich gerade das sehr beruhigend und sehr sympathisch.
Ja, eben auch, wie du halt auch sagst, das ist halt so ein Team und da muss man sich dann dem so hingeben. Im Zweifel sind da auch Leute mit dabei, die gerade überhaupt ja nicht dazu in der Lage sind, dir nie viel von Geborgenheit und Probenoffenheit zu geben.
Ich hatte eine Situation, eine meiner ersten Produktionen, da sollte quasi auch so eine Theaterübergriffigkeit gespielt werden von einem Kollegen, der ein Gast war. Also der sollte so an mich ran und einfach meine Brüste touchen.
Ja.
Und der hat das so rüde und so ätzend gemacht, dass ich zum Regisseur gesagt habe, können wir das mal ganz kurz klären bitte? Und da hat der Regisseur gesagt, ja, das macht ihr unter euch. Und ich gesagt, nee, das musst du mit uns ausmachen, weil so wie der mich hier ja anfasst, das geht halt gerade gar nicht. Ja?
Ja, so eine Atmosphäre dafür ist schon ganz gut, tatsächlich. Und aber auch das in der Kommunikation mit dem Spielpartner.
Voll.
Also was ich da mache ist, dass ich entweder sage, ist es in Ordnung, wenn ich deine Brüste anfasse?
Mhm.
Oder dass ich jemanden frage, was geht denn gar nicht?
Ja.
Und meistens, wenn die Grenzen da irgendwie klar sind, wenn da irgendwas kommuniziert ist, dann kann man gucken. Und ansonsten vereinbart man halt ein Safe Word. Ananas oder Nacktschnecke. Keine Ahnung, was man dann so.
Nacktschnecke.
Nacktschnecke. Nacktschnecke. Was eine gute Überleitung zu meinem wirklichen Problem ist, by the way.
Okay, Nacktschnecken? Nacktschnecken essen?
Nee, die Nacktschnecke ist ein Tier und mein wirkliches Problem sind Tiere auf der Bühne.
Ah.
Beziehungsweise das Szenario, dass das gibt Inszenierungen, da gibt es einfach Dinge auf der Bühne, die kriegen mehr Applaus und mehr Fame.
Oh,
als
wo
Georg
wir
Bühne.
Wo
wir beim wirklichen Problem eigentlich sind. Nein, zum Beispiel, wenn der 100-Jährige aus dem Fenster stieg, da ist ein Elefant auf der Bühne. Also, geil gebaut, da steht vorne einer, der steuert einen Rüssel, hinten läuft einer mit die Beine und dann steuern die so. Und dann ist Schlussapplaus, kommt der Elefant auf die Bühne, die Leute rasten aus. Weißt du, so. Spielst du mit dem Hund auf der Bühne, kriegt der Hund den meisten Applaus. Spielst du mit dem Kind auf der Bühne, kriegt das Kind den meisten Applaus.
Safe.
So, es gibt so Sachen einfach, die sind safe und da kannst du dir den Arschwund spielen. Nicole zum Beispiel, da hatte die eine kleine Rolle, also sie hatte mehrere Rollen, aber eine davon war sehr klein, hat sie nur einen Satz gesagt und zwar einmal Pommes. Und da kam sie irgendwie raus und sah so aus wie Peggy Bundy, hat so Pommes-Schälchen so lieblos, wie man das halt so macht, wenn man in einer Kneipe arbeitet, auf den Tresen geworfen und die sagt, einmal Pommes. Und ist gegangen. Die Leute standen Kopf. Die hat den meisten Applaus bekommen. Und dann spielen dann Kollegen so anderthalb Stunden sich die Eier wund. Scheißegal. Also das ist mein wirkliches Problem. In einem Szenario auf die Bühne zu gehen, wo ich weiß, ich kann machen, was ich will. Ich verliere gegen das Tier.
Aber da muss oder ja jetzt doch eine konkrete Situation noch irgendwie aufgekommen sein. Wann war das denn?
Unter anderem war das auch bei Brust Off zum Beispiel.
Aha.
Und da sollte ich einen Jungen spielen. Und ich habe mir halt vorgestellt, ich habe ADS und bin 8 Jahre alt. Und habe mir halt jeden Scheiß von der Requisite geben lassen und meine Kollegen zur Weißgut getrieben, weil meine Eltern mussten hart überfordert sein mit der Familie. Die sollten 2 Kinder haben und die Frau sollte auch nochmal schwanger sein. Ich habe halt so einen Ball gehabt, das war mein Lieblingsspielzeug. Und mit dem bin ich halt immer über die Bühne gelaufen und hab den richtig laut, mein Sportlehrer würde sagen, geprellt. Und wirklich, die konnten ihre Szene kaum spielen und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann kam wirklich das Kind und auf immer war ich einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Das ist alles, was ich gespielt habe, war halt so völlig daneben. Das Kind, da gab es 2 von, der eine war irgendwie cool und der andere war, er musste piepen.
Danke. Ja. Okay. Ja, alles klar.
Oh, ich wünsche mir übrigens, by the way, mal so eine Unplugged Directors Cut-Folge.
Ja, weiß ich nicht, ob in diesem Leben.
Okay, welche Nische an Leuten gibt es, die das feiern würden?
Ja, dann sorg mal dafür, dass wir mehr Fame kriegen.
Ja.
Dann wird sowas vielleicht
noch
möglich.
Machst du doch gerade sehr gut,
ja,
by the way.
Theater.total.
Ja,
Instagram.
So.
Okay, weiter geht's.
Folgt uns, yeah, Klicks und Likes, Kommentare, schreibt's in die Comments. Noah, sag mal, wer ist denn eigentlich Mitarbeiter der Woche geworden?
Ach so, du redest über die Kategorie
Mitarbeiter der Woche!
Ja, also wir haben Thomas Bronkowski eingeladen.
AKA Bronco.
Ja, Und ich habe natürlich einen kleinen Text, warum er nämlich Mitarbeiter der Woche ist.
Oh, es ist so cool.
Thomas Bronkowski ist Mitarbeiter der Woche. Nicht nur, weil er ein musikalisches Multitalent ist und gefühlt 20 Instrumente spielen kann, im Gegensatz zu dir, Georg Böhm. Nicht nur, weil er eine unglaublich tolle Mikrofonstimme hat und ist schon seit 10 Jahren tapfer im Orchestergraben als Vorspieler der Kontrabassgruppe aushält oder sich in vielen Bereichen wunderbar berufen fühlt, sondern weil er eine spannende und tiefe Persönlichkeit ist, die uns nur inspirieren kann, weil er sich durch keine Situation unterkriegen lässt.
Word.
Ist so, oder?
Ich habe gelernt, dass wenn Thomas Bronkowski dem Wunsch seiner Eltern bzw. Großeltern nachgekommen wäre, er entweder Bankbeamter oder Postbeamter geworden wäre.
Ja.
Aber nicht so cool.
Nee.
So Banker, Goldman Sachs cool nee. Oder so easy peasy UPS, ich lebe mein Leben Postbeamter cool, sondern halt so richtig deutsch.
Ich habe gelernt, dass Trotz ein toller Motor sein kann. Aber dieses Gespräch war tatsächlich so vielseitig und hatte auch wahnsinnig viele humorvolle, witzige und auch tiefe Situationen, dass ich sagen würde,
müssen wir hören.
Müssen wir einfach hören. Und los geht's.
Herzlichen Glückwunsch, Thomas Bronkowski,
zu aka unserer Jubiläumsfolge, Mitarbeiter der Woche.
Zu unserer Jubiläumsfolge. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Bronkowski, aka Bronco, zum Mitarbeiter der Woche. Ja. Mensch, du hast es geschafft.
Herzlichen Dank. Ja. Wie komme ich zu der Ehre?
Na, wir fangen einfach, wir steigen einfach schon mit der ersten Frage ein und die Fragen, die erläutern, warum er Mitarbeiter der Woche ist.
Oha.
Weißt du?
Ja.
Dann. Also, meine erste Frage ist, warum bist du Kontrabassist geworden und nicht Blockflötist?
Weil im Schulorchester ein Kontrabass gefehlt hat.
Hol mal ein bisschen aus. Also ich habe gelesen, dass nämlich sein erstes Instrument Blockflöte war.
Ich habe mit der Blockflöte angefangen, ja, tatsächlich.
Ach so, hast du Sopranflöte gespielt?
Sopran, also C-Flöte, ganz normal. Da war ich irgendwie 4 Jahre oder was und war dann ein paar Jahre in der Musikschule mit Blockflöte.
Aha.
Kam dann in der Grundschule in die Flötenklasse und die fing halt gerade erst an. So 30 Kinder, die dann anfangen auf C zu spielen.
Oh.
Da habe ich schon gemerkt, das ist nichts für mich. Deswegen war in der Grundschule die Schulmusik dann eher auf Chorsingen beschränkt. Und im Gymnasium gab es dann eben ein Schulorchester. Und ein Kontrabass stand traurig in der Ecke. Zwischendrin habe ich noch ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Also
da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Also du hast ziemlich viel gemacht, muss man mal sagen.
Kommst du aus einer musikalischen Familie?
Meine Mutter ist Gitarristin in einem Mandolinorchester.
Was erklärt, warum du Gitarre spielen kannst?
Da war es am billigsten.
Na ja, verstehe.
Konnte ich für 0 Euro lernen. Aber die finale Frage, warum der Kontrabass, ist tatsächlich stilistisch vielseitig, von alter Musik bis zeitgenössisch. Jazz, Pop, ist alles drin.
Stimmt.
Man findet schnell Anschluss, weil man quasi nicht in der Lage ist, alleine zu musizieren, wenn man nicht unbedingt ein Alleinunterhalter ist.
Ah, verstehe.
Leute haben
so
gerne
Bassisten.
Gibt es eine
Dating-Seite für Kontrabassisten?
Das noch nicht. Ich plane verschiedene Modelle.
Was ist denn das dann? Ist das Elite-Partner eigentlich?
Nein, das ist ja mit Niveau. Für Akademiker mit Niveau. Trifft ja beides nicht auf Bassisten zu.
Ist das so? Ist das so,
Thomas Bronkowski? Ja, ohne Proben ganz nach oben. Also das ist ein weiterer Grund. Am Bass bist du relativ schnell, relativ weit in den Grundzügen, um eben das gängige Repertoire spielen zu können. Ab da, wo es dann anstrengend wird, wird es richtig anstrengend. Aber bis dahin kommst du relativ schnell weit.
Das heißt, du könntest in so einer Jazzkneipe auch dann ordentlich in der Ecke so. Hast du sowas schon mal gemacht?
Das habe ich schon gemacht, ja.
Aber weißt du, hast du mal Kontrabassisten so richtig rödeln sehen? Also wenn die so richtig schnell spielen müssen, da denke ich so, da fällt doch einem der Arm irgendwann ab. So Bogenstriche und Bogenführung ist doch, wie anstrengend ist das?
Es ist anstrengend, es geht eben hauptsächlich darum, sich eine effiziente Technik zuzulegen. Dass man mit möglichst wenig Kraft und möglichst wenig Umwegen lange durchhalten kann.
Also da stand eben ein Kontrabass so in der Ecke. Ist das aber dein Erweckungserlebnis oder würdest du sagen, es gab schon noch was, was sich irgendwie auf das Kontrabass hingestoßen hat?
Ich habe tatsächlich ein kleines Foto gefunden, wo mein Vater mich auf dem Arm hält, relativ jung.
Mhm.
Und ich zupfe eine Kontrabassseite von einem Bass, der irgendwo in so einem Ständer in der Ecke steht, vom Musikverein. Das ist ein ganz putziges Bild, das muss ich irgendwann mal sichern, damit das nicht verloren geht. So fing es an.
Wie groß ist denn eigentlich so ein erstes Kontrabass? Also ich meine, du hast in der Grundschule angefangen? Nee.
Im Gymnasium, aber da stand ein ganz normaler Bass.
Das kannst du schon spielen?
Naja, also ich habe ihn erstmal in die Hand genommen und da war noch ein Bogen, das war ein Bratschenbogen, das wusste ich aber nicht. Und ich habe den Bogen eben mit der linken Hand gegriffen, weil ich Linkshänder bin und habe deswegen auch den Bass erstmal falsch rumgelernt. Also rechte Hand greift, linke Hand streicht. und habe dann nach Gehör gesucht, wo sind die Töne. Und immer wenn ich einen Ton gefunden habe, habe ich mit dem Schlüssel so eine Kerbe ins Griffbrett gemacht, da wo der war.
So, das heißt, das Instrument schon mal ruiniert.
Wenn heute einer diesen Bass sieht, dann sind da ganz viele Kerben, aber alle auf der falschen Seite.
Erzähl doch mal, Georg, welche Instrumente und was du alles spielen kannst.
Die Frage ist halt, auf welchem Niveau. Also ich sag mal,
Wurst. Besser als ich. Das ist jetzt die Challenge.
Ja. Da haben wir die Zeit mitgebracht.
Okay, hau mal raus. Also, das ist echt ein Multitalent, ne?
Also die verschiedenen Blockflöten würde ich in mein Portfolio nehmen. Dann eben Kontrabass, E-Bass, Gitarre, klassische Gitarre. Notfalls auch mal eine E-Gitarre, wenn es sein muss. Oder eine Schlaggitarre, aber das ist ja im Prinzip alles das Gleiche.
Ja, weiß ich.
Banjo, Tenor und Five String. Also dieses Bluegrass-Banjo und dieses quasi irische oder Dixie-Banjo.
Ah, das kannst du auch.
Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Dieses Zeug.
Geil, das heißt, mit dir kann man jazzen und mit dir kann man irgendwie...
Ich konnte es mal, ich habe es lange nicht gemacht, das habe ich über die Spielzeitferien gelernt für ein Filmkonzert.
Klar, 6 Wochen reichen, um Instrument zu beherrschen.
Ja, also der Dirigent und Komponist Bernd Wilden hat mich angesprochen und hat gesagt, du, ich schreibe da gerade eine Filmmusik für City Girl, das spielt so im Süden von Amerika und da brauche ich ein Banjo. Kannst du das auch spielen? Weil irgendwie ist dann bekannt, dass man mehrere Instrumente so mal gespielt hat. Und dann sage ich, und dann eigentlich noch nicht, aber haben wir jetzt Zeit. Also
ich hasse dich.
Vom Theater Pförtner ein Banjo gekauft, was er loswerden wollte. Und habe mir so Fingerpicks bestellt und habe einfach eine Schule und eine DVD besorgt. Habe mir das über die Spielzeitferien so drauf geschafft. Bin danach zu Bernd Wilden und habe gesagt, schau mal, das kann ich jetzt. Mhm. Und der wusste ja auch nicht, wie man für Banjo komponiert. Und dann haben wir geguckt, was da so passt. Und er hat gesagt, ich brauche da so 2 Minuten einfach, gib ihm in G-Dur und einfach drauf und fertig ist der Lack. Und dann habe ich gesagt, hier das, doin, din, digadong, ja, das und das andere und das nicht, aber das ist gut. Und dann haben wir das so gebaut. Ich bin dann nach Hause, habe das aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und habe ihm, weil er der Komponist ist, dann auch Noten und eine Tabulatur für Banjo, weil die meisten Banjo-Spieler aus Tabulaturen, also Zahlennotationen spielen, gemacht, damit er das in seiner Komposition dann auch behalten kann, falls er die woanders mal aufführt. Und das ist genauso passiert. Dann hat der WDR das mal gemacht mit Film. Und dann hat er gesagt, ich versuche dann dich als Banjo-Spieler zu holen. Dann hat der WDR gesagt, nö, wir haben ja unseren eigenen Banjo-Spieler.
Die Ficker.
Hat Bernd gesagt, naja, gut, dann macht das der. Und dann war das halt ein Gitarrist, / Mandolinenspieler, der aber mit Five String nie was zu tun hatte. Der hat Tenor-Banjo in Quintstimmung geholt.
Und hat das dann
so ungefähr hingefunnelt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, du bist doch ein Esel, warum schreibst du die Noten auf?
Wir hassen den jetzt, oder?
Wir hassen den kollektiv. Ich weiß nicht, wie der heißt.
Das finden wir raus. Schlagen wir zusammen.
Wir haben eine schwarze Podcast-Liste mit Leuten, die wir hassen.
Ku Klux Klan kaputzen.
Ja. Letztes Mal war es der Sack
kräftig
Marco.
Drauf und ich stehe mit dem Banjo daneben und spiele dazu eine lustige Melodie.
Ja, das passt ja auch zum Banjo. Nice. Das finde ich klar. Okay,
nice. Ja, und da ich eben im Mandolinorchester Gitarre gelernt habe ursprünglich, kann ich also auch Mandoline und Mandola spielen.
Ich habe keine Finger mehr, aber kommen noch welche.
Nur, das waren jetzt die Seiteninstrumente. Faible habe ich für die Tuba. Was ja auch eine klassische Kombination ist, Kontrabass, Tuba.
Das habe ich gelesen, du hast auch Blechblasinstrumente gelernt.
Genau, ja. Ich war Trompeter in der Bluesband.
Ja, kannst du glotzen jetzt
hab
hier,
Hab im Posaunenchor Posaune gespielt.
Wir haben meinen Kopf, der aufs Mikro geschlagen ist.
Wir haben ein Tuba-Ensemble hier in Bielefeld, da spiele ich die B-Tuba.
Hab du bist ja abgefahren.
Euphonium vorher gespielt.
Okay, mach weiter bitte.
Dann gibt es ja die fabulösen Basement Boys. Mhm. Da war ich ursprünglich Saxophonist tatsächlich.
Saxophon auch noch?
Ja.
Okay, ich habe ja noch so ein paar Fragen. Was sind denn so deine privaten Leidenschaften, die du so nie preisgibst? Ich werde jetzt ein bisschen persönlich, okay? Ich habe bei dir manchmal das Gefühl, du bist so ein kleiner Eremit. Also du tauchst so auf dem Raucherbalkon auf, man sieht dich unten im Graben schrubbeln am Kontrabass, aber sonst kriegt man von dir jetzt nicht so viel mit.
Das kommt schon so hin.
Erzähl doch mal, plauder doch mal ein bisschen raus.
Wenn der Eremit wagt sich aus seiner Höhle. Ja. Also ich habe tatsächlich relativ viele Interessen, die spontan dann sehr intensiv kommen, die aber auch genauso schnell wieder verschwinden.
Wie lange ist so die Halbwertszeit von so einem Interesse bei dir?
Das kommt drauf an. Also als Kind war ich zum Beispiel leidenschaftlicher Aquarianer, habe dann immer mit einem Aquarium zusammen gewohnt und bin auch mit einem Aquarium zusammen umgezogen. Dann habe ich mal so eine Phase, wo ich denke, ich pflüge jetzt mal 400 Quadratmeter Acker um und mache meinen Selbstversorgergarten. Und ein Jahr später stelle ich fest, alles scheiße, die Viecher fressen mir alles weg. Du bist jeden Tag 5 Stunden in der Sonne, schwitzt dir hier einen Ast. Nachher schmecken die Rüben nicht und eigentlich bist du doch eher Musiker als Bauer. So, dann also die Idee ist nach einem Jahr abgeraucht.
Irgendwie kenne ich das. Und
das ist halt mal so, ne?
Ich habe dich schon mal mit dem Elektrizitätsbuch auf dem Raucherbalkon gesehen.
Ja, da hatte ich mal den komischen Plan, einen Berufswechsel anzupeilen, weil ich eben mit den Händen Probleme hatte und ein Musiker braucht die Hände. Und dann wusste ich halt nicht, ob ich meinen Beruf noch weitermachen kann.
Was hattest du da, darf ich fragen?
Das war Karpaltunnel-Syndrom an beiden Händen. Das heißt, eben nach 10 Minuten Spielen ist mir irgendwie der Bogen aus der Hand gefallen oder ich konnte die Saiten nicht mehr drücken.
Oh.
Da denkst du dann eben schon nach, ob das jetzt die nächsten 32 Jahre noch funktioniert. Aber eben als der Körper dann so immer mehr nachgegeben hat, dachte ich dann irgendwann, was hast du noch für Interessen? Wie kannst du dich irgendwie anders aufstellen beruflich? Und deswegen habe ich dann gedacht, Elektrotechnik wurmt mich seit Jahren, dass ich da nicht so viel weiß, wie ich möchte. Dann fängst du jetzt an.
Also ich empfinde dich jetzt, ohne jetzt hier zu viel Süßholz raspeln zu wollen, als tatsächlich sehr inspirierende Person. Weil so Leute, die mit einer Neugier in die Welt gehen und eine Inkompetenz nicht als Defizit, sondern als Motivation verstehen, finde ich ganz besonders. Und wenn ich jetzt höre, wie viele Instrumente du spielst, wie du so deinen Leidenschaften nachgehst und von den Gesprächen auf dem Balkon, ich ja auch so den Leidensweg deiner Subsistenzwirtschaft miterlebt habe, so was da so Mäuse und was da halt für Probleme gibt, beeindruckt mich sehr, Thomas.
Ja, nun, ich habe aber in der Familie, sagen wir mal, 2, 3 sehr negative Vorbilder und 2, 3 sehr positive Vorbilder.
Nämlich?
Also, ich sag mal, in meiner Ursprungsfamilie, von der ich gebürtig abstamme quasi, gibt es einen Zweig, der irgendwann kapituliert hat. Nach dem Motto, ich lege mich jetzt ins Bett, weil mir der Rücken wehtut und dann liege ich da die nächsten 12 Jahre und stehe nicht mehr auf und nenne das Ganze Osteoporose. Lass mich pflegen, werde dement und fall allen zur Last und leide für alle merkbar fröhlich vor mich hin in meinem selbst geschaffenen Unratsnest. Das kann ich jetzt für einen Podcast wunderbar erzählen, weil derjenige ja auch kein Internet hat. Ja. So. Und der andere Familienzweig ist halt der, der sagt, ich bin 90, habe noch meine echten Haare und meine echten Zähne. Warum? Weil ich 3-mal die Woche schwimmen gehe und überhaupt und bla. Mhm. So. Also die gehen immer drauf und die anderen sind halt immer ausgewichen. Und ich habe ja jetzt beide Familienzweige altern sehen.
Ja.
Und mir ist sonnenklar, in welche Richtung ich gehen will.
Jetzt wissen wir, warum er Mitarbeiter der Woche ist, oder? Eine allerletzte Frage, die Frage stellen wir ja jedem Menschen, den wir hier befragen, und zwar dein Shame-Song.
Oh ja.
Erklär es mir.
Also das ist so ein Song, zu dem du echt abdancen würdest, aber wenn wir jetzt hören würden, dass du auf diesen Song stehst, dann wäre es dir sehr unangenehm.
Ja, ich tanze ja nicht, da geht es ja schon los.
Aber in so eine
also
keine
du meinst
Ahnung,
ein
Udo Jürgens oder...
irgendwas, was man heimlich geil findet, sozusagen.
Ja. Ja.
Müsste ich mal nachdenken. Also ich habe tatsächlich eine Udo Jürgens LP. Ja, aber ich finde, das ist gute Musik, da stehe ich zu.
Okay.
Ich glaube tatsächlich ganz Banane, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.
Warum was? Britney Spears ist es echt geil?
1983
oder?
Geboren.
Naja, damals Pubertär und ja, Mutti im Schlüpfer auf MTV, was willst du mehr?
Ich habe die nie gehört.
Es ging auch nie ums Hören.
Das ist doch, Hit Me One More Time ist doch Schulmädchenuniform und Zöpfe und
ich
Blasen.
Ich sehe, wir verstehen uns.
Ja, safe.
Ich wünsche
ihr viel Glück bei ihrem Abnabelungsprozess von ihrer Familie.
Danke Thomas. Danke für das coole Gespräch mit dir.
Danke für deine Offenheit. Und du bist zu Recht Mitarbeiter der Woche. Und,
safe.
Ciao.
Vielen Dank, alles Gute.
alles Gute auf unserem weiteren
Schönes
Werdegang.
Schönes Leben wünsche ich.
Thomas Mokowski musste los, weil er hatte noch Sülze im Auto.
Du hast noch nie Sülze gegessen.
Ja, nee, Sülze ist so glibber. Sülze erinnert mich daran, wie mein Vater früher beim Eisbein auch immer so das Fett abgeschnitten hat und das so mit Senf geditscht hat. Und das fand ich so räudig. Und Sülze ist dann auch so ein, boah, das war so Familienfest, Bauarbeiter, Proletenessen. Also alle Leute, die Sülze da draußen feiern, nee.
Hier, Bronco und ich, wir sind ja richtige Friends. Da bist du leider ein bisschen raus. Und wir kommen ja aus dem Hessischen und da so eine Sülze ist schon echt was Nices.
Ich würde gerne mit dir und Bronco mal Sülze essen und gucken, ob ich dieses alte Kindheitstrauma überwinde. Weil ich habe ja auch gelernt durch Bronco, dass man muss einfach machen, weißt du? Man muss sich den Dingen mal stellen.
Deal, würde ich sagen.
Ja, oder?
Leute, ihr könnt uns ja auch gerne daran erinnern. Also schreibt uns einfach mal hier so.
Schreibt uns in die Kommis.
Kommentare.
Damit wir Fame kriegen, Influencer werden und nie wieder arbeiten müssen.
Nein, oder damit wir einfach nur Fans kriegen und uns einfach erfreuen daran, dass ihr uns zuhört. Es müssen mehr werden.
Ja, oder? Das ist schon voll bitter. Das ist so ein Selbstwertding einfach. Wir sind Künstler, wir brauchen halt nur Leute, die uns feiern. Sonst ist unsere Kunst nicht wert.
Ja, ich würde sagen, wir starten eine Petition, damit Georg Böhm so eine wahre Lokalgröße wird.
Oh, danke, Nohat. Okay. Mutti ist heute voll gut drauf.
Wenn du mich noch einmal Mutti nennst, weißt du, dann reiße ich dir deine 75 Jahre alten Hoden raus.
Mutti!
So ein, okay, Topic Change.
Oh, sind wir jetzt etwa schon beim Alter, wie gut wir das immer abnehmen.
Ja,
Alter,
oder?
Da muss ich mein Handy für anmachen. Bin ja im Gegensatz zu sonst
mal richtig vorbereitet.
Aber hallo.
Nice.
So, aber pass mal auf, ich will auch gerne anfangen.
Ja, das gönne ich dir jetzt.
Weil.
Okay, hau raus.
Weil ich habe erstmal einen harten Diss an die NW. Ich will, dass die NW mich anruft und sagt, Georg Böhm, so oft wie wir durch dich erwähnt werden, kriegst du jetzt von uns das 2-Jahres-Abo für 170 Euro.
Appell geht raus an die NW.
Weil was habe ich nämlich gemacht, liebe NW? Weil der Artikel da nicht frei war, habe ich halt geguckt, wo kriegt ihr noch? Und dann habe ich gesehen, oh, das Haller Kreisblatt hat den Artikel ja auch. Allerdings müsste ich da auch ein Abo einschließen. Also habe ich weitergeguckt und siehe da, Bild. Bild hat mir den Artikel gegeben, den ich gebraucht habe. Dann war ich auch ein bisschen enttäuscht von der NW, aber Ex-Topmodel 42, jetzt Polizistin.
Nein!
Mhm.
Ist das ein Model, was man kennt?
Ja, Julia J., die trägt gerade ballistische Schutzkleidung und eine Übungswaffe. Seit Januar 2021 ist sie eine von 2660 Kommissaranwärterinnen in Nordrhein-Westfalen.
Alter!
Von den Laufstiegen dieser Welt zur Polizistin in Bielefeld.
In Bielefeld?
Mhm.
Ernsthaft?
Ja, hier steht, dass sie Tagesgagen auch mitunter von 20.000 Euro bekommen hat. Hält hier an so einem Polizisten-Spind in Uniform auch nochmal so ein Bild hoch, wo man sie irgendwie sieht auf der Vogue.
Hast du ein Bild für mich?
Schöne Erinnerung. In ihrem Polizeispind klebt eines ihrer Zeitschriftencover.
Oh, nice.
Ja, und jetzt steht die, dass sie irgendwie 2.000 Euro verdient, weil sie sagt, Polizei ist ehrlich und gerecht, hier tue ich etwas Sinnvolles, kann helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das macht mich einfach glücklich.
Also gibt der Artikel auch ein bisschen hervor, dass ihr modelmäßiges Aussehen vielleicht irgendeine Auswirkung hat auf ihren Job und auf die Kollegen vielleicht?
Nee, eben nicht. Was ich halt auch krass finde, ist, dass es ja nicht nur einfach erstmal ein Artikel über eine Frau bei der Polizei ist, sondern halt über ein Model bei der Polizei. Und das ist schon auch was Besonderes.
Hast du sie schon gestalkt? Hast du sie schon gefunden?
Klar, ich erstmal geguckt, in welchen Agenturen und so weiter die war. Ah. Ich musste ja halt brauche Hintergrundinformationen. So.
Bist du jetzt absichtlich irgendwas...
Ist halt die Frage. Also ich weiß nicht, was die Polizei, also ich verstehe überhaupt ja nicht, wie so eine Information einen Artikel wert sein kann. Weißt du, der hat ja nicht mal irgendwie einen lokalen Glanz oder so, sondern, weil sie war ja kein Topmodel, weil sonst würde ich die
ja
kennen.
Ja, aber wenn du jetzt nächste Woche beschließen würdest, ja, keine Ahnung.
Ich gehe zur Polizei.
Ja, dann wünschst du dir wahrscheinlich auch einen Artikel darüber. Ich würde einen Artikel über dich schreiben. Georg Böhm, schauspielerische Lokalgröße in Bielefeld. Geht jetzt zur Polizei.
Ah, du hast mich. Hast mich erwischt. Ja, hast mich hart erwischt. Klar will ich einen Artikel von der NW und vom Westfalenblatt dazu, von beiden. Ah, ja, natürlich will ich das.
Also mein Gossip.
Ich bin gespannt, ob du das toppen kannst, ob du eine Frau bei der Polizei toppen kannst. Endlich ist meine Frau bei der Polizei.
Also bevor ich mit meinem wirklichen Gossip anfange, habe ich auch was Schönes für dich. Ja, das schiebe ich jetzt einfach mal ganz kurz ein. Ich habe erst überlegt, ob ich dir dein Horoskop vorlese von dem heutigen Tag. Fand ich aber irgendwie zu lahm. Und dann habe ich mich auf einer Seite gesehen, die Bezeichnung deines Sternzeichens. Ne, was dich so ausmacht, so charakterlich. Und da dachte ich, das lese ich dir jetzt einfach vor, so als Seelenstreichler.
Hm, ja, so. Okay.
Okay, liebenswürdig, anmutig, ehrlich, friedliebend, einfühlsam, gesellig, bescheiden, ausgeglichen, bescheiden, optimistisch, bescheiden, idealistisch, gerecht, harmoniebedürftig, hilfsbereit, selbstlos, intelligent, bescheiden, leichtsinnig, bequem, leichtgläubig und
bescheiden.
Und bescheiden.
Ich frage mich bei so Sachen, also ob es wirklich so ein Sternzeichen gibt, wo halt nur so Kackworte aufgereiht sind. Wenn du halt weißt, so, oh fuck, du bist Krebs. Oh, dumm, wankelmütig.
Ja, hinterlistig.
Ja, einfach eine Sozialfotze. So. Hast halt, Krebs hast du halt verloren, wenn du da geboren bist. Kannst du nichts machen. Das passiert ja nicht, oder? Das gibt doch
naja.
Immer schöne Sachen.
Okay, also mein Gossip.
Ja, hau mal rein. Aber danke.
Ja,
danke.
Gerne. Das fand ich nämlich total schön, und zwar The Primal Scream. Also durch den Lockdown in den USA haben sich dann Mütter zusammengetan, getroffen und dann minutenlang einfach geschrien. Weil sie halt ihren ganzen Frust und alles, was sich so im Privatleben und in dem Homeschooling und Home, was weiß ich, everything, irgendwie angestaut hat, haben sie sich regelmäßig getroffen, um einfach nur ein paar Minuten lang zu schreien. Und daraufhin haben sich drei Journalistinnen der New York Times inspirieren lassen und haben im Dezember die Primal Scream Line eingerichtet. Aber ähnlich wie die Frauen aus New Jersey sollte nun jede Mutter im ganzen Land die Möglichkeit bekommen, ihre Wut und ihren Ärger, all die angestauten Emotionen und die zunehmende Verzweiflung rauszulassen. Bei einem Anruf hat jede Mutter eine Minute lang Zeit zu schreien, zu lachen, zu weinen oder sich einfach nur Luft zu verschaffen, ohne jegliches Urteil. Ich finde das fantastisch.
Ja, wo macht die das dann? Du musst ja erstmal einen Ort finden, wo du anrufst. Und wieso dürfen das nur Mütter machen?
Nein, ich finde es prinzipiell eine sehr schöne Sache. Also vor allem so im Lockdown, wenn du mehrere Kinder hast. Okay, du hast zwei Kinder, du warst auch in einem Lockdown, du hattest dann auch noch das Knieschiss und so, ne? Ja, okay, dir gebührt auch so.
Ja. Ich habe heute im Auto geschrien tatsächlich. Ich habe heute im Auto geschrien.
Hast du?
Ja, habe ich. Es war sehr befreiend.
Aber
ich
mit fluche welchem dann Anlass? Auch.
Total banal. Ich habe meine Tochter mit meiner Frau zu einem Ballettausstatter gefahren, weil die jetzt gerade mit Tanzen anfängt. Und hinter mir war ein Auto und meine Frau ist ausgestiegen und ist nicht einfach ausgestiegen, hat Lise rausgeholt, sondern hat sich im Auto erst noch die Maske aufgesetzt. Und ich habe gesagt, oh, steig da einfach schon aus, hinter uns ist ein Auto. Dann habe ich gedacht, wieso juckt mich das eigentlich? Ich musste halt warten, who cares?
Ja.
So. Aha. Und dann war Nicole pisst, dass ich ihr so einen Druck gemacht habe, hat Lise rausgeholt und die Tür so zugeknallt. Und ich habe aber auch gespürt, dass sie das gerade voll scheiße findet. Und dann hätte ich geschrien, weil ich gedacht habe, oh, ich hasse das, ich hasse mich, ich hasse so einen sinnlosen Konflikt, obwohl er ja nicht da ist, aber so passiv-aggressive Scheiße, ich hasse das. So, du musst fluchen und schreien einfach, das
ja,
ist wichtig.
Im Prinzip muss das einfach auch mal alles raus. Okay, nächster Gossip, hast du einen?
Nächster Gossip, ja, ich habe einen und zwar Waschbärenplage in Bielefeld, Experten mahnen zur Vorsicht.
Experten? Ja. Welche Experten?
Die Waschbären haben sich in Bielefeld verzehnfacht und.
Also von einem auf zehn?
Nee, von, ich glaube, von 50 sind es jetzt über 500 geworden. Und wenn es so weitergeht, exponentielles Wachstum, dann haben wir hier echt viele Waschbären.
Eine Waschbärenplage?
Ja. Und Waschbären habe ich mit Bielefeld noch nie in Verbindung gebracht, tatsächlich. Das ist für mich immer so amerikanischer Vorort, die fressen aus irgendwelchen Alutonnen.
Aber ich habe gestern drei gesehen.
Echt?
Ich frage mich, wie man von der Plage spricht, wenn man keine Waschbären sieht.
Ja, das kommt ja noch dazu. Und dann steht da auch irgendwie drin, dass man so oft, gerade wenn man Hausbesitzer ist, muss man aufpassen, dass man die Fallrohre sichert.
Wie geil ist das denn? Also, mein Gossip.
Ja.
Ich hab nur insgesamt zwei Gossip-Themen. Ja. Klage gegen Diskriminierung beim Militär in Amerika. Und zwar, Vorgesetzte sollen von lesbischer Soldatin längere Haare gefordert haben. Ich musste da auch erstmal nachdenken, wie ich das jetzt werten soll.
Sollte. Ich muss auch gerade überlegen. Okay.
Also es gibt eine lesbische.
Es gibt lesbische Menschen. Davon habe ich schon mal gehört. Ja.
Okay, ich fange nochmal an. Es gibt eine lesbische Soldatin, die ihre Haare gerne kurz trägt, wurde aber von den Vorgesetzten.
Klar, weil sie Lesbe ist.
Dazu angehalten, die Haare länger zu tragen, weil sie das nicht wollen und sie deshalb diskriminieren und deshalb gibt es eine Klage.
Ist ja wie bei Akte Jane.
Ich habe dir natürlich ein Foto mitgebracht und sie sieht tatsächlich aus, naja, guck.
Ist sie eine hübsche Lesbe?
Du bist so ein Arsch, du stellst das so die Frage, ist eine hübsche Lesbe und ich zeig dir das Bild und fängst an zu lachen.
Das ist ein Mann, das sieht er.
Normalerweise bekommen Soldaten Probleme, wenn ihre Haare zu lang sind. Bei Kristen M. Kingray war es umgekehrt. Ihr soll gesagt worden sein, nur mit längeren Haaren und weiblicherem Aussehen könne sie Karriere machen. Das ist schon ein bisschen krass. Die Männerwelt sagt, okay, diese lesbische Soldatin ist mir nicht weiblich genug, also soll sie sich gefälligst die Haare wachsen lassen und Make-up tragen. Ich meine, was sind das bitte für ein Riesenfuck?
Ja, also ja klar, Diskriminierung, safe is it, müssen wir ja nicht drüber reden.
Ja.
Warum ist das ein Artikel?
Ja, warum ist das ein Artikel erstens?
Ja.
Und zweitens ist doch scheißegal, wie sie aussieht.
Klar, safe ist sie ja, wie die aussieht. Diesen Soldat, das ist doch völlig Wurst, wie die aussieht.
Ja, und was soll sie jetzt ein besserer Soldat, wenn sie mit Make-up rumläuft oder längeren Haaren?
Nein.
Das ist so wie in diesen ganzen Kriminalfilmen oder
Akte
Serien,
Jane,
wo dann die Frauen mit offenen, geföhnten, geglätteten Haaren dann irgendwelche Gangster hinterherjagen. Da frage ich mich jedes Mal, wie Frau Tomalla denn ihren Tatort spielen kann mit den Haaren im Gesicht.
Die hat ihr den Tod verdient.
Okay, das ist auch ein sehr harter Satz, weshalb ich diesen Teil dieser Geschichte auch wieder nicht drin lassen kann, leider. Theater Total ist ein Podcast des Theater Bielefelds. Konzept: Nohard Becker und Georg Böhm. Redaktion und Produktion: Nohard Becker. Ihr findet uns auf Instagram. Folgt einfach theater.total.
Das war die beste Überleitung, die ich seit langem erleben durfte, Nohard. Danke. Es war mir eine Freude. Wir arbeiten weiter, wir arbeiten weiter. Das war eine schöne Jubiläumsfolge, Nohard.
Fand ich auch.
Ja?
Gratuliert uns alle. Wir trinken jetzt einfach Wein und Bier und in diesem Sinne.
Ich gehe auf Toilette.